Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir heute hören wollen als Predigtext, steht im Galaterbrief im 5. Kapitel. Wir hören auf die Verse 22 und 23. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich lese es noch einmal. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses Wort, das du uns jetzt schenkst, für unser Leben und unseren Glauben. Und wenn wir jetzt die Predigt hören wollen über eben diese Früchte des Geistes, sollen wir dich bitten, dass du zu uns sprichst, direkt in unser Leben hinein, und dass du uns zeigst, was für uns dran ist, wo wir vielleicht handeln müssen, wo wir auch dankbar sein dürfen, Herr, wo wir Dinge zu tun haben. Damit das gelingt, dass wir deine Stimme vernehmen in dieser Predigt, dazu brauchen wir deinen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der methodistischen Kirche vor etwa 100 Jahren, als zu den Väterzeiten, als bei denen auch noch vieles in Ordnung war, da stimmt heute auch vieles von der Lehre nicht mehr, aber als bei denen noch alles in Ordnung war, von der Ausrichtung und der Lehre, und jemand dort Pfarrer werden wollte, dort in der methodistischen Kirche, da wurde er von den Vätern gefragt und mit drei Fragen konfrontiert. Hat er Gnade? Hat er Gaben? Hat er Frucht? Hat er Gnade, hat er Gaben, hat er Frucht? Das heißt, wenn jemand zu Beginn seines Theologiestudiums stand, dann wurde sich darüber mit ihm unterhalten, als wichtigste, als Grundvoraussetzung dessen, dass er überhaupt irgendwann Verkündiger des Evangeliums sein konnte, Seelsorger für die Gemeinde, dass er die Gnade Gottes hatte, dass er den Heiligen Geist bekommen hatte, dass dieser Geist ihm Gaben verliehen hatte und dass diese Gaben im Leben Frucht gebracht haben. Das heißt, die alten Brüder haben sich mit den Kandidaten, die da Theologie studieren wollten, über nichts anderes unterhalten, als eben über diese beiden Verse aus dem Galaterbrief und haben geprüft bei den Kandidaten der Theologie, ob sie eben die Früchte des Geistes haben. Und genau damit wollen wir heute auch einsteigen in dieser Predigt und darüber möchte ich mit Ihnen Gedanken machen, ob Sie Frucht des Geistes haben. Ob du die Gaben in deinem Leben ausnutzt, die Gott dir gibt. Und so möchte ich sprechen über die Frucht des Geistes. So habe ich diese Predigt überschrieben und habe drei Punkte mitgebracht. Als erstes, so als Einladung, als quasi Vorwort, das Wesen der Frucht. Als zweites, dann ganz tief einsteigen in diese Früchte, die unterschiedlichen Gruppen der Frucht. Und als drittes, die wichtigste Frucht. Der erste Punkt, das Wesen der Frucht. Ich beginne damit, das ist jetzt so ein bisschen theoretisch, aber das ist ganz wichtig, gerade wenn Sie sich hinterher fragen, ja, was kann ich denn machen, um jetzt weiterzukommen, um Frucht zu bringen, dass man das genau weiß, was das Wesen der Frucht ist. Das ist ja nicht umsonst, dass Gott hier seine Gaben mit einer Frucht vergleicht. Und wenn er diesen Vergleich anstellt, so ist es wichtig, es nochmal klar zu machen, was macht denn eine Frucht aus? Und Frucht ist das Wesen, sie wächst aus einem Samen ohne eigenes äußeres Zutun. Eine Frucht wächst aus einem Samen ohne eigenes äußeres Zutun. Lassen Sie mich dazu drei Gedanken verlieren, zu diesem kurzen Satz über den Wesen der Frucht, dass es aus einem Samen ohne eigenes Zutun wächst. Das ist erstens das Wachstum. Eine Frucht, die fällt nicht einfach vom Himmel, ob es ein Apfel, eine Kirsche oder eine Kornähre am Feld ist, sondern sie wächst. Das ist ein Prozess. Das können wir momentan wunderbar in den Gärten und in den Feldern beobachten, wie Früchte wachsen. Die sind nicht mit einem Mal da, monolithisch gesetzt, sondern die wachsen. Das ist ein Prozess. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und das ist für unseren Glauben auch wichtig, dass die Früchte, die Gott in uns hineinlegt, dass sie in einem Wachstumsprozess sind. Die sind nie fertig, sondern die sind immer am Wachsen. Und da möchte ich euch bitten, dass ihr das immer wieder überprüft, wo ihr da in eurem Wachstum steht. Das machen wir in allen anderen Lebensbereichen auch so. Also so ein Bauer, der fährt zu der Zeit regelmäßig aufs Feld, guckt, wie sieht's aus mit den kleinen Maispflänzchen, die kommen langsam hoch, wird da Frucht draus werden. Der guckt nach dem Raps, der ist schon größer, der schaut, ob das Wachstum stimmt. Die Betriebswirtschaftler, die gucken auf die Bilanzen, die gucken, ob da etwas wächst. Die Politiker auf das Bruttosozialprodukt eines Landes, dass es ja wächst. Wachstum ist etwas Wichtiges und auch im Glauben. Dass wir Wachstum im Glauben haben, dass Frucht wächst. Das ist was ganz Wichtiges. Das ist das Erste, was ich zum Wesen sagen möchte. Sie wächst. Und wir als Christen sollen auch wachsen. So sagt es die Bibel, Epheser 4,15. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Bist du gewachsen in der letzten Zeit in der Lehre, in der Liebe? Im Loslassen von irdischen Dingen. Frucht wächst. Und Frucht wächst aus, und das ist das Zweite, was ich sagen möchte über das Wesen der Frucht, aus einem Samen heraus. Da ist etwas da, aus dem heraus eine Frucht wächst. Nochmal, ein Apfel, eine Birne, eine Kirsche ist nicht einfach da, sondern da ist ein Same, aus dem wächst es heraus. Ich erinnere mich gut an meine Grundschulzeit. Da ist irgendwann unsere Klassenlehrerin gekommen, hat mit uns ein Experiment gemacht. Da kriegte jedes Kind so einen Joghurtbecher, da war ein bisschen Erde drin. Und da hatte jeder so einen Apfelsamen, so einen kleinen Kern. Den haben wir dann da reingesteckt mit den kleinen Fingerchen halt, bisschen Erde drauf, bisschen Wasser. So, und dann standen die bei uns im Klassenzimmer. Und so nach einem halben Jahr, oh wei, auf einmal kamen da so ganz kleine Pflänzchen raus. Das war was ganz Eindrückliches für mich, wie da aus so einem kleinen Samen etwas raus wird. Und wenn man die dann hätte kultivieren lassen, einfach nach irgendwann 8, 9, 10 Jahren, wären da richtige Bäume draus geworden und irgendwann wären da Früchte dran geworden aus so einem ganz kleinen Samen. Und so wie für jeden Apfelbaum es notwendig ist, dass da irgendwann ein kleiner Apfelkern in die Erde fällt und der daraus wachsen kann, genauso ist es für unseren Glauben, für die Früchte, die wir zu bringen haben. Wir haben auch einen Samen. Das ist das Wort Gottes. Das ist der einzigste Samen, aus dem unsere Früchte heraus wachsen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aber aus dem Wort Christi, so heißt es in Römer 10. Und wenn wir Früchte des Geistes bringen wollen, und ich sage ja, das ist so ein bisschen Vorwort, und wir uns fragen, wenn wir merken, ja, wir bringen gar nicht so viel Frucht, ja, wie können wir so eine herkriegen? Ja, dann müssen wir den Samen haben. Wenn du einen Apfelbaum haben willst in deinem Garten, ja, da bringt es nichts, irgendwelche Kieselsteine auf den Rasen zu schmeißen. Da musst du schon mal hingehen. Da musst du Apfelkerne nehmen und in die Erde pflanzen. Dann wirst du irgendwann in 10 Jahren auch Früchte haben. Und wenn du Früchte des Glaubens haben möchtest, dann brauchst du auch den Samen, der notwendig ist. Das Wort Gottes. Also wichtig, wenn nachher einer fragt, ja, was muss ich denn tun? Ich habe kein Wachstum. Ich möchte mehr Frucht. Dann brauchst du das. Den Samen. Das Wort Gottes, der Früchte bringt. Und ein drittes über das Wesen der Frucht als Vorwort. Eine Frucht wächst aus einem Samen ohne eigenes äußeres Zutun. Das war das Erstaunliche damals in der Grundschule. Da wächst auf einmal irgendwas, wir haben gar nichts gemacht. Die Joghurtbecher haben da über Monate gestanden, auf einmal wächst etwas. Der Samen hat ja nichts gemacht. Er konnte ja nicht raus aus seinem Becher, irgendwo einkaufen gehen, ein paar Mineralien, ein bisschen Wasser, sondern ohne eigenes Zutun. Und so ist es letztlich mit dem Glauben auch. Wir können Glauben nicht machen, nicht wachsen lassen. Das ist ein anderer. Das ist übrigens der gesamte Hintergrund des Galaterbriefes. Luther schreibt in seiner Vorrede zum Galaterbrief, ich lese das hier vor. Die Galater waren durch St. Paulus zum rechten Christenglauben und im Evangelium vor dem Gesetz gebracht. Aber nach seinem Abschied kamen die falschen Apostel und wandten die Galater wieder um, dass sie glaubten, sie müssten durch falsche Werke des Gesetzes selig werden und täten Sünde, wo sie nicht der Gesetze Werke hielten. Das ist leider das, was auch bis zum heutigen Tag viele Christen denken. Wenn ich Frucht bringen muss, dann muss ich mich mehr anstrengen. Ich muss, und da muss ich tun, der Gesetze Werke, wie die Galater damals. Nicht allein aufs Wort und aufs Evangelium und auf die Gnade Gottes vertrauen, sondern ich muss tun. Das ist ein Fehlweg. Da wird keine Frucht kommen. Da kann man so ein bisschen gequält lächeln in der Welt, aber das ist nicht die Freundlichkeit, von der wir gleich hören werden, die der Heilige Geist in mir gibt. Sondern das, was Frucht in mir ist, das schenkt ganz allein der lebendige Gott ohne mein Zutun. Wie so ein Samenkörnchen, wie so ein Kern, Apfelkern dort in so einem Joghurtbecher. Das Wasser kommt von außen, das Licht kommt von außen, die Mineralien der Erde kommen von außen. Es ist nicht der Same, der es tut. Der liegt nur drin. Und das ist ganz wichtig, wenn wir Frucht bringen wollen. Nicht wir können das durch jetzt irgendwie ein krampfhaftes Anstrengen, das sind des Gesetzes Werke, sondern durch den lebendigen Gott, durch das Wort, durch seinen Geist. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen. Da denken wir immer an die großen Dinge. Was weiß ich, irgendwie eine Mission oder eine Evangelisation. Nein, gerade an die Früchte unseres Lebens, an die Früchte unseres Glaubens. Sie geschehen nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Geist des Herrn. So viel zum Wesen der Frucht als Vorwort. Die Frucht wächst aus einem Samen ohne äußeres Zutun. Ein zweites, die unterschiedlichen Gruppen der Frucht. Sie haben vielleicht den Predigtzettel etwas intensiver gelesen und wenn hier Lehrer oder Germanisten unter uns sind, die werden direkt gesagt haben, na, da hat der Latzl aber gestern das Ding wieder so hingewischt, da hat er da eine ganze Reihe Kommata vergessen halt, die er nicht geschrieben hat. Nein, hier ist kein Kommata vergessen, auch wenn es grammatikalisch nicht so ganz sauber ist und vielleicht irgendwie in der 9. Klasse beim Diktat nicht durchkommen würde, aber das ist bewusst so gesetzt. Diese beiden Kommata, die ich gesetzt habe und die ich nicht gesetzt habe, denn so ist es auch im griechischen Urtext. Denn das bildet die drei Gruppen ab, die drei unterschiedlichen Gruppen der Frucht. Man liest das ja so weiter, ist man sehr schnell geneigt zu sagen, ja, das ist alles so Tugenden, die in mir sein sollen. Bums, dann liest man weiter. Ist traurig, so ein bisschen bekümmert als Christ, weil die meisten bringt man nicht so richtig halt, aber macht sich gar nicht mehr Gedanken darüber, dass wir hier ganz unterschiedliche Richtungen haben in diese Früchte, wo diese Früchte hinzielen. Es gibt drei Gruppen. Die erste Gruppe, und jede dieser drei Gruppen hat drei Tugenden, drei Früchte. Die erste Gruppe ist Liebe, Freude, Friede. Liebe, Freude, Friede. Das ist das, was der Geist in mir macht, in Beziehung zum lebendigen Gott. Liebe, Freude, Friede. Die zweite Gruppe ist das, was der Geist in mir macht, in Beziehung gegenüber meinen Mitmenschen. Geduld, Freundlichkeit, Güte. Ich kann ja keine Geduld mit dem lebendigen Gott haben. Was wäre das für ein Schwachsinn? Das ist ganz klar. Das zielt auf den Mitmenschen halt. Der Umgang mit dem Nächsten. Und die dritte Gruppe, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung, das ist das, was in mir selber ist, mein eigenes Wesen. Das sind diese drei unterschiedlichen Gruppen der Geistesgaben. Übrigens in Anlehnung auch an das Dreifachgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Da haben wir auch diese Aufteilung in diesen Dreierbereich gegenüber Gott, gegenüber dem Nächsten und gegenüber mir selber in meinem Wesen. Und so auch hier. Und so möchte ich diese unterschiedlichen Gruppen der Frucht auslegen. Das ist die erste Gruppe, die unsere Beziehung zum lebendigen Gott beschreibt. Liebe, Freude, Friede. Und das ist das Erste und Wichtigste, da komme ich gleich im dritten Punkt nochmal gesondert zu, die Liebe zu Gott. Das ist das Allerwichtigste. Hast du die Liebe zu Gott nicht, brauchst du über die anderen acht Dinge gar keine Gedanken machen. Dann hast du die nämlich nicht. Die kannst du dann gar nicht haben, dann kannst du nicht haben. Das Entscheidende ist, dass du Liebe zu Gott hast. Übrigens nicht meine Idee, die Menschen, die das Alte Testament gelesen haben, die Juden haben verstanden, das ist das Höchste und Wichtigste. Wenn ihr nach Israel kommt, in jedem Tor, in jeder Tür, werdet ihr eine Mesusa sehen, da ist drin Deuteronomium 6, 4 bis 5, also 5. Mose 6, 4 bis 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Aber diese Liebe zu Gott, die können wir nur dann haben, wenn wir als erstes die Liebe Gottes selber gespürt haben. Der Weltmensch kann Gott nicht lieben, Der Weltmensch hat sich nur selber lieb. Wenn er dann Krebs hat, wenn der Weltmensch Eheprobleme hat, dann schreit er ja: lieber Gott, hilf mir. Aber nicht, weil er Gott lieb hat, weil er dem die Ehre gibt, sondern weil er für sein eigenes, mickriges Leben irgendwas braucht. Aber derjenige, der erlebt und erfahren hat, erlebt und existiert wirklich der heilige Gott. Und er ist in Jesus Mensch geworden und seine Liebe ist so groß, dass er sich für mich gemartert hat. Wenn ich das verstanden habe, diese Liebe gespürt hat, die durchlebt alles. Aber das kann ich nicht selber in mir machen. Das ist der Heilige Geist, der das schenkt. Genauso wenig, wie ich mich als Mann in irgendeine Frau verlieben kann oder umgekehrt eine Frau in einen Mann. Das ist auch ein Geschehen, das können wir nicht erklären. Schon gar nicht können wir die Liebe zu Gott machen. Das ist ein Geschenk von außen und das brauchen wir. Darum können wir bitten und betteln. Und Gott schenkt diese Liebe in unser Herz hinein, wenn wir das wirklich von ganzem Herzen tun. Aber machen können wir das nicht. Das nochmal eben zum Thema Frucht. Kommt alles von außen. Aber wenn wir diese Liebe haben, dann ist der Automatismus klar, da werde ich diesen Gott lieben. Da kann man gar nicht anders. Man kann, wenn man die Liebe des Herrn im Heiligen Geist erfahren hat, Gott nicht lieben. Das funktioniert gar nicht, das ist das Wunderbare. Aber das ist das Zentrale, ich komme nachher noch darauf zurück, dass wir Liebe haben. Dass die Beziehung zu Gott und alles andere, die anderen Tugenden fließen daraus aus. Zum Beispiel das Zweite, die Freude. Ja, der Weltmensch, der kann auch Freude haben. Wenn sie ein neues Auto kauft mit 400 PS, halt 50 mehr als das alte, halt so eine Freude, die hält eine halbe Woche, ist alles wieder um. Oder wenn er ein neues Land bereist, hat halt nicht, das sind alles die Freuden, die sind vergänglich. Oder Freude an irgendeinem Materiellen oder an irgendeinem Menschen oder sowas, das ist alles vergänglich. Aber wenn ich die Liebe des Herrn gespürt habe, da ist richtig Freude in mir drin. Das fließt raus. Das ist eine Frucht, die kann ich nicht bringen, sondern diese Freude ist ein Automatismus. Diese Frucht ist so nicht mal zu zerstören. Es gibt so eine wunderbare Stelle in der Apostelgeschichte 5, da heißt es, ich lese es vor, danach, das ist der Hohe Rat, ließen sie die Apostel geißeln, also foltern, auspeitschen, zusammenschlagen. Richtig brutale Geschichte, etwas ganz Furchtbares, was, denke ich, noch niemandem von uns passiert ist. Die Apostel aber gingen fröhlich vom Hohen Rat fort, weil sie für würdig befunden worden waren, um seines Namens willen Schmach zu erleiden. Rein äußerlich weltlich, total furchtbare Situation. Aber weil die Liebe Gottes haben, die durchströmt alles, da gehen die selbst aus dem Folterknast fröhlich davon. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir diese Fröhlichkeit haben, diese Freude, die stärker ist als alle Freude dieser Welt, noch als alles Leid dieser Welt, was uns wirklich Halt und Fundament geben kann. Das ist eine Frucht, die brauchen wir so notwendig. Die Freude am Herrn, so sagt es die Bibel, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und deshalb sagt die Bibel immer wieder, freut euch, aber nicht so was am Motto, wir erzählen uns untereinander so ein paar Witzchen und dann lachen wir ein bisschen, das ist so ein bisschen für einen Moment so eine gewisse Komik da. Nein, die Freude darüber, dass der Herr mich liebt und ich ihn lieb haben kann. Wenn sie irgendwelche, was weiß ich, 20-jährigen Kinder haben und da ist uns so das erste Mal verliebt und das Mädel hat die Liebe erwidert. Nicht, wenn der richtig verliebt ist, nicht? Der ist auf einmal ein anderer. Wenn er vorher so pubertierend und mürrisch war, glauben Sie, wenn der dann morgens sitzt, das kennen Sie, da ist das ein anderer Mensch, nicht? Da ist ja die Ausstrahlung. Wenn er so richtig verliebt ist, da ist eine Fröhlichkeit da. Aber noch viel mehr beim lebendigen Gott. Das durchströmt uns und das ist Frucht des Geistes und das ist wichtig, dass wir diese Frucht haben in der Beziehung zu Gott. Und da strahlt alles andere natürlich auch aus, aber das ist das Wichtige, die Freude zu haben. Und den Frieden, das ist das andere, wenn wir die Liebe Gottes gespürt haben, wenn wir verstanden haben, was auf Golgatha passiert ist, dass er sein Blut vergossen hat, dann haben wir Friede mit ihm. Friede, von dem hier die Rede ist, ist nicht der Friede unter Menschen. Das wird ja immer wieder so falsch verstanden. Da kann man dieses Wort auch missinterpretieren. Es geht nicht um den Frieden zwischen Menschen. Es gibt zwei Arten von Ebenen. Frieden zwischen Menschen, von Mensch zu Mensch, und Friede von Mensch zu Gott. In dieser Welt wird es nie final Frieden geben. Bis der Herr Jesus wiederkommen wird, wird es Krieg, Zerstörung, Elend geben. Egal, was uns irgendwelche Rot-Grün oder irgendwelche Konservativen ergeht, es kann kein Frieden in dieser Welt geben, weil der Widersacher in dieser Welt herrscht. Aber mit dem lebendigen Gott kann es Frieden geben. Mit dem leben wir übrigens, bevor wir zur Wiedergeburt kommen, bevor wir nicht sein Blut über unser Leben haben, im Krieg. Das wissen viele Leute nicht. Wenn wir nicht das Blut des Heilandes über unseren Sünden haben, dann leben wir im Kriegszustand mit dem lebendigen Gott. Aber Gott sei Dank, wenn wir seine Liebe spüren, wenn wir unsere Schuld bekennen und das Kreuz kommen, dann macht er Friede mit uns. Kolosser 1, Vers 20, es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und der durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei im Erden oder auf Himmel, und jetzt kommt es, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und dieser Friede, der eben nicht der Friede der Welt ist, Jesus sagt in Johannes 14, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt geht. Wenn ich diesen Frieden habe, Frieden mit Gott, wow, dann ist alles in Ordnung. Mag die Welt noch toben oder untergehen, sonst was passieren, dann ist alles I.O., alles perfekt. Und das sind die Dinge, die der Heilige Geist gibt in der Beziehung zum lebendigen Gott. Und das ist das Wichtigste. Die anderen kommen dann daraus. Die Liebe als Allerwichtigste, die Freude und der Friede, dass wir den mit dem lebendigen Gott haben. Und wenn du das hast, diese Früchte des Geistes in deinem Leben, ist alles in Ordnung. Und dann können wir auch über die nächsten Dinge sprechen. Ist das nicht in Ordnung? Bist du noch nicht wiedergeboren? Hast du die Liebe Gottes noch nicht gespürt? Hast du keine Freude, wirklich tiefe, innere, bleibende Freude? Und hast du keinen Frieden mit dem lebendigen Gott? Dann musst du über die nächsten Dinge gar keine Gedanken machen. Da kannst du gar nicht freundlich zu deinen Mitmenschen sein. Da kannst du Dinge versuchen. Es ist nur menschliches Werk, aber es wird letztlich alles nur äußeres Gesetzeswerk bleiben. Das ist die erste Gruppe. Liebe, Freude, Frieden, die Beziehung zu Gott. Die zweite Gruppe, der Frucht. Der Umgang mit dem Nächsten. Geduld, Freundlichkeit, Güte. Und nochmal, alles, was wir jetzt tun gegenüber dem Nächsten, resultiert aus der Liebe des lebendigen Gottes, aus seiner Freundlichkeit, seiner Geduld zu uns. Das, was wir weitergeben, ist ja sein Geist, der in uns ist und damit sein Handeln, also die Geduld. In der Bibel heißt es, der Gott aber der Geduld, so wird Gott gekennzeichnet. Lest es nach Römer 15, der Gott der Geduld, das heißt, da bindet er sich dran. Gott ist ein Gott der Geduld. Oh, und wie viel Geduld hat der lebendige Gott nicht schon mit mir gehabt? Hatte er und hat er immer noch. Und wie viel Geduld hat der lebendige Gott nicht mit dir? Das ist ein Kennzeichen vom lebendigen Gott. Und auch, dass die Erde noch nicht untergegangen ist, so sagt es der zweite Petrusbrief, hat damit zu tun, dass Gott Geduld hat und möchte, dass noch mehr Menschen zum lebendigen Glauben führen. Und deshalb ruft er uns auch auf, Geduld zu haben. Das soll eine Frucht des Geistes sein. Und zwar nicht als eine Forderung, so man sagt, jetzt gib mal deinen Zehnten, sondern zu sagen, aha, das ist etwas Automatismus. Übrigens auch der Zehnte ist ein Automatismus halt. Das ist ja nichts mehr, was du geben musst als Gesetzeswerk, sondern Automatismus. Und auch Geduld wird ein Automatismus sein, wenn wirklich die Beziehung zum lebendigen Gott stimmt. Und dann wirst du mit dem Nächsten in Geduld umgehen und in Freundlichkeit. Freundlichkeit ist auch so etwas, was von unserem Gott kommt. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Psalm 106. Psalm 34, schmecket und seht, wie freundlich unser Herr ist. Hier im griechischen Urtext steht das Wort Chrestotes, das heißt Freundlichkeit. Chrestotes, da werden Sie vielleicht sagen, ja Chrestos, das klingt doch, damit ist derselbe Stamm. Chrestos und Chrestotes. Muss man mal drüber nachdenken. Das, was in Christus gelaufen ist, ist die ultimative, finale Freundlichkeit unseres Gottes. Und wenn unser Gott freundlich ist, wenn er zu mir freundlich ist, und ja, könnte ich von erzählen, da sitzen wir nächsten Sonntag noch hier, wie freundlich der Herr mit mir ist, bitte, dann wird das ein Automatismus sein, wenn das mich erfüllt, dass ich auch freundlich zu anderen Menschen bin. Jesus erzählt mal dieses Gleichnis, Matthäus 18, vom Schalksknecht. Da ist einer, der kriegt 10.000 Zentner Silber erlassen, als Schuld. Aber als er rausgeht aus dem Königspalast, steht der eine, der schuldet ihm 100 Denare. Und er ist nicht in der Lage, das Erlebte weiterzugeben. Da ist nicht der Geist Gottes in ihm, sondern lässt ihn in das Gefängnis werfen. Aber wenn ich doch so viel Schuld erlassen bekommen habe, wenn ich 10.000 Zentner Silber erlassen bekommen habe, dann muss ich doch in der Lage sein, jemand anderem ein Promille davon weiterzugeben. Und genauso ist es mit der Freundlichkeit. Wenn wir Menschen begegnen und denen nicht freundlich begegnen können, haben wir ein Problem mit dem lebendigen Gott, dann haben wir noch gar nicht richtig verstanden, wie freundlich Gott für uns auf Golgatha gehandelt hat. Aber wenn uns das erfüllt, wenn uns das, ich sage das mal wie die Jugendlichen, richtig flasht, wenn wir uns das richtig reingezogen haben, nicht? Wenn das jede Pore unseres Körpers durchdringt, ja, da können wir gar nicht anders mehr, als anderen Menschen freundlich zu begegnen. Das ist eine Frucht des Geistes, das fließt dann durch uns hindurch. Genauso wie die Güte. Die Güte ist das Nachsichtige, die wohlwollende Einstellung. So häufig sind wir nicht wohlwollend und nachsichtig, sondern wir sind abrechnend und wir sind knallhart. Aber das ist das, was Gott von uns möchte, weil er gütig ist. Danke dem Herrn, er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Klagelieder 3, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht geaust sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Psalm 31, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Es ist Güte Gottes, die uns immer wieder begegnet. Und wenn wir das verstanden haben, wenn uns das durchdringt, dann geht die Frucht nach außen gegenüber unserem Nächsten. Ich walze das nochmal so deutlich aus, ich habe es dreimal gesagt, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn wir das verstanden haben, wie Gott uns begegnet, nämlich in Geduld, Freundlichkeit und Güte, dann wird das auch das sein, was unser Leben mit dem Mitmenschen bestimmt. Ich habe eben zu Beginn der Predigt gefragt, so wurden die Kandidaten gefragt, die da Pfarrer werden wollte. Ihr wollt jetzt vielleicht keine Pfarrer werden, aber ihr wollt ja einen ordentlichen Christenstand leben. Hat er Gnade? Hat er Gaben? Hat er Frucht? Schau mal auf dein Leben, wie das aussieht mit diesen Gaben im Umgang mit deinen Nächsten. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Sind diese Früchte des Geistes da oder mangelt es da häufig? Und wenn es mangelt, nochmal, nicht jetzt probieren, zwanghaft freundlich, zwanghaft gütig oder geduldig zu sein. Dann musst du in den ersten Punkt wieder rein, dann musst du dich von der Liebe Gottes neu füllen lassen. Die dritte Gruppe der Früchte des Geistes, das ist die Gruppe, die unser eigenes Wesen betrifft. Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die zweite Gruppe ging an den Nächsten, an unser Gegenüber. Und hier sind wir selber gemeint. Das muss in uns drin sein, der Glaube. Der Glaube ist ja so wichtig, der würde jetzt nicht hier an drittletzter Stelle kommen, wenn das nicht unser eigenes wäre. Aber hier in der dritten Gruppe ist er an erster Stelle, der Glaube. Wir haben jetzt hier nicht mehr unsere Banner hängen. Die treuen Kirchgänger wissen das. Bis vor einigen Wochen hingen hier die vier Sola der Reformation. Und das ist das Wichtige. Sola fide, haben wir wieder vor Augen gehabt, über mehrere Jahre jetzt. Sola fide, darauf kommt es an, allein auf den Glauben. Das ist das Wichtigste in deinem Leben, der Glaube. Nicht, dass du regelmäßig morgens deine Vitamine nimmst, dass du schön 2 Liter Wasser am Tag trinkst, dass du, was weiß ich, regelmäßig zur Gesundheitsvorsorge gehst. Es ist auch nicht zentral wichtig, dass du dein Geld bei einem guten Kreditinstitut angelegt hast. Es ist auch nicht wichtig, dass du wirklich ein toller Ehemann sonst irgendwas bist. Das sind alles wichtige, notwendige Dinge, gar kein Thema. Aber das Wichtigste ist dein Glaube. Das ist Frucht des Glaubens. Glauben kannst du auch nicht selber tun. Aber wie sieht es denn aus mit deinem Glauben an den lebendigen Gott? Ist der stark und lebendig? Wir wollen das mal prüfen, wie so ein Bauer, der aufs Feld geht und guckt sich seine Apfelernte an hier und dann guckt er den Apfel an und sagt, das ist ein gewaltiger, guter Apfel, oder ist das eher noch mickrig, hier stimmt irgendwas nicht. So ein Bauer, der kann irgendwann nichts mehr machen, wenn dann im August da nur so ein Krüppelding hängt. Aber wir können unseren Glauben immer wieder stärken lassen. Und bitte guck, ob die Frucht für dich des Geistes, der Glaube bei dir in Ordnung ist. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und nochmal zurück zum ersten Punkt. Wenn du Probleme hast, hier ist der Same. Hier ist der Same, wo du den Glauben stärken kannst, das Wort Gottes. Ein zweites, was wir brauchen für unser eigenes Wesen, Sanftmut. Sanftmut ist die milde, nachsichtige Wesensart. Übrigens auch die Wesensart unseres Gottes. Jesus sagt in Matthäus 11, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn ich Gottes Geist habe und wenn Jesus ist, das ist ja der Geist Jesu, dann werde ich auch sanftmütig. Ich sage euch das ganz offen und ehrlich als euer Pastor, und das ist jetzt nicht wieder so, man muss ja ab und zu mal was sagen, dass er Sünder ist. Das ist ein Punkt, der hat mich sehr tief getroffen. Ich bin kein sanftmütiger Mensch, so häufig nicht. Ich bringe da häufig nicht den Geist Jesu rüber in mir, sondern da ist ganz häufig anderes, was mich regiert. Und da muss ich arbeiten an mir. Und zwar nicht ich selber, der ich sage, ich muss jetzt was machen und mich irgendwie disziplinieren und kultivieren und irgendwie geißeln, sondern ich muss Jesus viel stärker in mir wirken lassen. Wir kommen gleich im letzten Punkt dazu. Ich muss Jesus viel stärker in mir Entwicklung geben. Mein alter Adam, der muss unter Kontrolle, denn der ist nicht sanftmütig, der ist hochmütig und brutal und vergeltend. Das ist mein alter Adam, das bin ich, Olaf Latzel. Aber mein Herr Jesus Christus, der ist sanftmütig und der möchte in meinem Leben, in mir Sanftmut hervorbringen. Und das ist so wichtig, dass ich Sanftmut habe und die kriege ich nur, das ist die letzte Tugend, durch die Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung meint, also Luther übersetzt das mit Enthaltsamkeit bzw. mit Keuschheit halt, Selbstbeherrschung meint, wir geben dem Geist Gottes, dem Geist Jesu in unserem Leben Raum und nicht dem alten Adam. Das hat mal ein schlauer Theologe gesagt, die Selbstbeherrschung, die ist sowas wie die Fassung eines Diamanten. Und die Selbstbeherrschung sei die Fassung wie bei so einem Ring und alle anderen 8 Tugenden werden durch diese Fassung gehalten. Das ist das Entscheidende. Wir dürfen nicht zulassen, dass der alte Adam unser Wesen in uns stark wird, sondern wir müssen Gottes Geist, Jesu Geist in uns Raum geben, damit er die Früchte in uns bringt. Und wenn ich merke, ich bin nicht sanftmütig, da bringt es nichts, dass ich mich irgendwie anstrenge, sondern da muss ich ins Wort, in die Buße, in die Vergebung, da muss ich zu Jesus, damit sein Geist in mir stark wird, damit er durch sein Wesen sich in mir verwirklicht. Ich kann das nicht tun, ich werde mit meinem alten Adam nicht fertig, aber er. Übrigens Sanftmut, ganz wichtig, Jesus sagt in Jakobus 1, nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Das in euch gepflanzt ist, nicht? Das ist das Entscheidende. Wir müssen dem Raum geben, aber Sanftmut, es geht nicht anders. Dann kann er sich entfalten mit seinem Wirken. Das ist ganz wichtig bei uns selber, dass wir Glauben haben, Sanftmut haben und dass wir Selbstbeherrschung haben, dass wir wirklich nicht dem alten Adam die Hoheit geben, sondern dem Geist Jesu Christi, dass er in uns wirkt. Und wenn du feststellst, irgendeine dieser Früchte des Geistes habe ich nicht, nochmal, nicht anfangen, krampfhaft selber sich zu kultivieren oder so humanistisch weiterzubilden, sondern es muss der Geist Jesu sein, der dich erfüllt und der dir allein die Veränderung bringen kann, damit du diese Frucht bringst. Das zu den unterschiedlichen Gruppen der Frucht. Und ein drittes und letztes, die wichtigste Frucht, auch das möchte ich noch einmal wiederholen, aber es ist so wichtig, dass ich fast die ganze Predigt darüber gemacht hätte. Die wichtigste Frucht ist die Liebe. Aus ihr fließt alles andere heraus. Das ist nicht umsonst, dass das hier in dieser Aufzählung als erstes steht, im Hebräischen, im Griechischen, in den Sprachen, in denen das Neue Testament und Alte Testament geschrieben ist. Es ist immer so, dass der Erste, der Wichtigste, der Zentrale an erster Stelle steht. Ist bei uns auch manchmal noch so, wenn Sie irgendwie, was ich im Rathaus sind, da werden irgendwelche Politiker begrüßt, da wird immer der Erste und Wichtigste als Erstes begrüßt. Da geht das so langsam runter halt. Wenn Sie als Letztes kommen, da wissen Sie, Sie stehen ganz hinten an der Reihe. Aber das Erste ist das Wichtigste, Zentrale und auch hier die Liebe. Und nicht, weil wir das jetzt grammatikalisch, philologisch hier reindeuten. Nein, die Bibel sagt uns das selber. 1. Korinther 13, ich lese die ersten drei Verse aus dem Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich die Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Ohne die Liebe, das heißt die Liebe des lebendigen Gottes, die in mir ist und die mein Leben erfüllt und durch die ich alles verändert sehe und weitergeben kann, ist alles nichts nütze. Da kann ich versuchen, so ein bisschen Glauben zu machen, es wird nur dogmatisch totes Gebilde. Da kann ich gut arbeiten, meine Habe den Armen geben, halte diakonisch sonst wie sein, ist taub, alles nichts. Ohne die Liebe des lebendigen Gottes. Das muss mich durchstrahlen und ich das weitergeben, das ist so wichtig. Und das kann ich auch nicht selber nochmal, das geschieht durch die geistliche Wiedergeburt. Das ist das, wenn der Geist Gottes in mich kommt, ich wiedergeboren werde und das erfahren und erkennen kann, wirklich erlebe. Gott liebt mich. Und auch wenn ich eingeschlafen bin im Leben, im Glauben, in meinem Leben, das ist ja nicht nur so, dass man es einmalig hat, sondern manche Christen sagen so, ach ja, vor 10 Jahren, da war ich noch richtig brennend, jetzt bin ich so ein bisschen eingeschlafen. Dann hat es damit zu tun, dass du die Liebe des lebendigen Gottes nicht mehr so spürst. Und wenn du neue Früchte des Geistes bringen willst, dann brauchst du diese Liebe neu. Und dann geh auf die Knie, falte die Hände und bitte den lebendigen Gott, dass er dir diese Liebe neu schenkt durch deinen Geist, dass er dich erfüllt und die Erwiderung du geben kannst zum lebendigen Gott. Alles andere wird dann automatisch fließen. Denn all die anderen 8 Früchte des Geistes, die sind letztlich nur Abwandlungen der Liebe. Freude, sie ist nichts anderes als jubelnde Liebe. Der Friede ist nichts anderes als heilende Liebe. Die Geduld, sie ist nichts anderes als belastbare Liebe. Die Freundlichkeit ist nichts anderes als erbarmende Liebe. Die Güte ist nichts anderes als schenkende Liebe. Die Treue ist nichts anderes als die verlässliche Liebe. Die Sanftmut nichts anderes als die demütige Liebe. Und die Selbstbeherrschung nichts anderes als die verzichtende Liebe. Und so kommt es vor allen Dingen darauf an, dass du Liebe hast, ohne die alles andere nichts nütze ist. Liebe, die du spürst, dass der Herr dich lieb hat, die alles erfüllt, dein Leben verändert und glücklich, zufrieden und herrlich macht. Und das ist die Frage, ob du diese Liebe hast oder dein Glauben vielleicht momentan nur äußeres Werk ist. Oder ob all die Früchte so aus dir selber rauskommen oder sie wirklich aus dem lebendigen Gott herausmachst. Die Kandidaten wurden gefragt in der methodistischen Kirche, hat er Gnade, hat er Gaben, hat er Frucht? Und diese drei Fragen möchte ich euch und Ihnen heute mitgeben für dein Leben. Hast du Gnade? Hast du Gaben? Hast du Frucht? Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.